die IL, Abkürzung für Interventionistische Linke, ein etwas komplizierter Name tatsächlich, ist ein Zusammenschluss von inzwischen knapp 30 Gruppen in verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich. Entstanden ist die IL aus der Situation, dass es in Deutschland Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre innerhalb der Linken oder radikalen Linken relativ viel Gruppen gab, die sich gar nicht mehr damit auseinandergesetzt haben, wie Gesellschaft tatsächlich verändert werden kann, sondern es ist sich eher darin ausgeruht worden, fundamentale Kritik zu üben und alles besser zu wissen, ohne aber im Konkreten auch sagen zu können, wie denn die Gesellschaft besser werden könnte. Und zudem ist auch so eine Entwicklung aus den Autonomen der 80er Jahre rausgab, mit viel Kritik an dem, was autonome Politik immer war. Und daraus hat sich über mehrere Jahre eben dann so ein Diskussionszusammenhang ergeben und dann auch schlussendlich die Gründung von Gruppen. Und das nennt sich dann jetzt Interventionistische Linke, weil wir sagen, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen, die so in einer akademischen, radikalen Linken unterwegs sind, tatsächlich auch intervenieren wollen. Deswegen dieser Begriff. Wir wollen also in breiten Bündnissen zu Themen arbeiten, mit denen wir auch konkret Gesellschaft verändern können.
Thema Wohnen heute hier und ja, eigentlich auch dauerhaft, sowohl bundesweit ist es ständig ein Thema, als auch hier vor Ort. Zuletzt hatten wir hier die Wielandshöhe, die abgerissen werden sollte, erst meistbietend verkauft werden sollte. Aber vielleicht erst gehen wir erstmal generell ein bisschen rein. Wie seht ihr als IL und das Wohnraumbündnis die Situation in Tübingen? Wodurch unterscheidet sich vielleicht auch euer Blick auf das Thema als jetzt die anderen Lokalen oder auch Akteure wie Stadt oder ja, wer auch immer, auch andere Privatpersonen, die dann einfach drunter leiden?
Also grundsätzlich würde ich sagen, unser Blick als IL unterscheidet sich wahrscheinlich von einigen der anderen Akteure auf dem Wohnungsmarkt oder von Gruppen, Initiativen, Parteien, die sich mit der Wohnungsfrage beschäftigen. Vor allem darin, dass wir sagen würden, was es bräuchte, um wirklich das Grundrecht auf Wohnen und eine Versorgung mit gutem und bezahlbarem Wohnraum zu realisieren, wäre, über eine Vergesellschaftung von Wohnraum nachzudenken. Deshalb ist dieser Begriff Vergesellschaftung für uns auch zentral. Also wir glauben, sind fest davon überzeugt, dass der Wohnungsmarkt, der Markt das nicht richten kann, sondern im Kapitalismus, wenn da Wohnraum gehandelt wird, und das ist so, dann wird es da immer zu Prozessen kommen, die dafür sorgen, dass die Menschen nicht angemessen mit Wohnraum versorgt werden. Und das bildet sich dann immer wieder auch ab. Und von daher diskutieren wir in der EL viel darüber, dass wir sagen, wir stellen uns Vergesellschaftung, also den wirklich freien Zugang zu Wohnraum, unabhängig von Geldbeutel und sozialen Ausschüssen, stellen wir uns so vor, dass es sowas wie eine soziale Infrastruktur geben muss. Da könnte man den sozialen Wohnungsbau auch drin sehen, als das, was es auch schon gibt, was allerdings ziemlich reduziert worden ist die letzten Jahre. Und wir stellen uns da aber auch eine Kopplung vor mit dem, was so in Tübingen auch als Wohnprojekte bekannt ist. Das ist das, was jetzt auch so in der Debatte der letzten 10 Jahre immer als Commons, also Gemeingüter, diskutiert wird. Von daher, wenn wir so eine längerfristige Perspektive da einnehmen, denken wir, dass es darum gehen muss, dass in der öffentlichen Wohnraumversorgung einfach dieser ganze Sektor massiv ausgebaut wird. Es braucht wieder mehr sozialen Wohnbau und es braucht, weil da kommen Innovationen her, die Wohnprojekte oder die Genossenschaften. Also Gruppen, die sich zusammentun, weil sie es können und weil sie es wollen und für sich selber Wohnraum schaffen. Weil das nicht alle können, weil nicht alle die Zeit und auch nicht die Voraussetzungen haben, sich in einem selbstverwalteten Wohnprojekt zusammenzuschließen, weil es einfach anstrengend ist, weil es viel Treffen braucht, weil es viel Kompetenzen braucht, viel Zeit braucht, glauben wir, dass das nicht das Modell sein kann, wie alle sich organisieren könnten, deutschlandweit, weltweit. Dass also alle jetzt selbstverantwortlich und selbstorganisiert ihre selbstverwalteten Wohnprojekte aufmachen. Sondern wir glauben schon, dass es so einen Sektor braucht, wo einfach Wohnraum von einem von sowas wie, ja, wie dem Staat, von irgendeiner Institution, einer Struktur, die wir alle sind, zur Verfügung gestellt wird. Und das nennen wir soziale Infrastruktur.
Wie könnte das denn aussehen? Also ist es dann auch wieder nur ein Teil, weil Privateigentum, Enteignung und so weiter, würdest du so weit gehen dann auch? Wie weit ist dann quasi Wohneigentum noch vertretbar mit der, mit der Sicht? Weil du hast ja jetzt auch nicht jedes Haus hier, glaube ich, angesprochen, oder?
Nee, was wir jetzt die letzten 10 Jahre, 15 Jahre massiv wahrnehmen, ist, dass Wohnraum immer mehr auch tatsächlich Spekulationsobjekt ist. Davon war schon in den 80ern die Rede, aber die Entwicklung vor allem über das, was Neoliberalismus ist, findet vor allem auch darüber statt, dass gar nicht das Problem jetzt ist, wenn Leute ihr Häuschen bauen und darin wohnen, sondern wenn Wohnraum immer weiter verkauft wird und wiederverkauft wird und wiederverkauft wird. Und dass sich da gerade Prozesse, und die können wir auch in Tübingen beobachten, verschärfen, dass nämlich Wohnraum immer mehr zu einer Ware wird und sich auch noch ansammelt bei ganz großen Wohnungsunternehmen, die gar kein Interesse mehr daran haben, tatsächlich Wohnraum als eine Möglichkeit zu wohnen zur Verfügung zu stellen, sondern im Extrem nur noch deswegen mit Wohnraum handeln, weil sie ihre Aktienhalter zufriedenstellen wollen. Es geht also wirklich nur noch darum, Geld anzulegen, deswegen auch die aktuelle Situation Neoliberalismus. Wir haben weltweit gerade mit dieser ganzen Nullzinspolitik quasi in ganz vielen ökonomischen Bereichen keine Möglichkeiten mehr, dass sich Geld verwerten kann, also dass Zinsen erwirtschaftet werden können. Und deshalb drängt ganz viel Geld gerade in den Wohnungsmarkt, in den Immobilienmarkt rein und das führt zu diesen immens und absurd ansteigenden Preisen. Also insofern, wenn man diese ganze Dynamik gerade auf dem Wohnungsmarkt anguckt, dann kommt man da, meinen wir, relativ schnell dazu, dass Wohnraum aus diesem Prozess rausgelöst werden muss. Dass es darum gehen muss, immer mehr Wohnraum diesem Wohnungsmarkt zu entziehen und in komplette Verwaltung, das wäre Selbstverwaltung, dann von denen, die drin wohnen, zu beführen oder von im Gemeineigentum befindlichen Trägern zu bringen.
Ja, lass uns nochmal über die Wielandshöhe reden und auch vielleicht um die Kirchen als auch großflächige Eigentümer von Wohnraum, von Häusern, von Immobilien. Wie ist das aus deiner Sicht da abgelaufen? Die haben ja auch versucht, den illusorischen Marktpreis zu erzielen, festzulegen, haben dann gesagt, sie dürfen nicht drunter unterm Preis verkaufen, weil sie dazu verpflichtet sind. Hatten dann einen Investor, der es abreißen wollte. Das ist ja auch eine ganz schön komische Geschichte.
Ja, für mich ist der Fall Wielandshöhe so interessant, weil genau die Sachen, die du auch jetzt angesprochen hast, da im Laufe jetzt der letzten Monate oder 2 Jahre so deutlich geworden sind. Dass da Argumente vorgebracht werden, die sich dann ein paar Monate später als komplett falsch herausstellen. Und das aus unserer Sicht immer noch Skandalöse ist nicht, dass eine Diakonie-Schwesternschaft, die gemeinnützige Ziele hat, keine Frage, und dass die auch mit ihren Einrichtungen tolle Sachen machen, keine Frage, aber dass die sich verhalten, von außen betrachtet, wie ein profitorientierter Investor. Und da haben wir immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir von einer Vonovia als Aktienunternehmen nichts anderes erwarten, ist klar. Dass wir das angreifen und kritisieren, ist auch klar, aber dass die nicht anders denken können, geschenkt. Dass aber eine Diakonie-Schwesternschaft oder eine evangelische Kirche oder eine katholische Kirche doch eigentlich soziale Zwecke hat, die sich nicht nur dann auf Pflege von Kranken oder älteren Menschen bezieht, sondern auch auf den sozialen Umgang mit Eigentum, nämlich Häusern, die sie besitzen, darauf auch beziehen müsste, das halte ich für doch eigentlich normal. Und da hat sich die Diakonie-Schwesternschaft einfach immer so verhalten, dass sie einerseits gesagt haben, ja, wir haben soziale Zwecke, aber wir dürfen ja nicht unter einem Marktpreis verkaufen, deshalb auch diese 2,8 Millionen, die sie für das Haus wollten. Dann mussten sie zurückrudern, als Chris Kühn von den Grünen im Bundestag ein Gutachten hat erstellen lassen, wo rauskam, dass die Gemeinnützigkeit nicht gefährdet ist, wenn zu einem niedrigeren Preis verkauft wird, weil ja der Marktpreis auch was Fiktives ist. Den gibt es ja als solchen nicht. Das kann man grob an Bodenwerten berechnen, aber eigentlich ist das immer eine Erwartung, die jemand hat. Ich könnte das und das zum jetzigen Zeitpunkt in Tübingen bekommen. Aber es ist kein Wert, der an sich festgeschrieben ist. Und das Gutachten hat gesagt, ihr müsst nicht zu einem Maximalpreis verkaufen. Ihr könnt auch ein Konzeptvergabeverfahren machen, nach sozialen Kriterien, zum günstigeren Preis. Die Schwesternschaft hat trotzdem, auch als das Gutachten vorlag, immer noch das Gegenteil behauptet. Inzwischen sagen sie, okay, da haben wir uns getäuscht. Und so zieht es sich durch die Jahre, dass die immer wieder aus unserer Sicht, das sagt die Stadtverwaltung im Übrigen auch, mit falschen Karten gespielt haben und immer wieder versucht haben, das Maximale rauszuholen. Das geht bis heute und hat dann eben die Krönung bekommen, als bekannt geworden ist, dass ein Interessent dann auch noch gesagt hat, auch wenn ich das kaufe, dann reiße ich es ab. Und das hat die Stadtverwaltung mitbekommen, hat dann gesagt, okay, wir arbeiten ganz schnell so ein Verbot aus.